Liebe Zuhörer unseres Radios, ich danke an dieser Stelle nochmals dem Hertha Verlag, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat und sehr großzügig war, wie schon bei den beiden anderen Jesusbüchern, jetzt bei der Kindheitsgeschichte, aus diesem Buch Jesus von Nazareth von Papst Benedikt zu zitieren, es zu kommentieren. Der Papst sagt, dass der Stammbaum bei Matthäus, der auf 3x14 Generationen aufgebaut ist, ein Christ-Königs-Evangelium ist. Das kommt eigenartig vor, uns eigenartig vor. Jesus wird eingeführt als der Sohn Abrahams und der Sohn Davids. Die Zahl 14 hängt mit David zusammen. Im Hebräischen waren die Buchstaben auch Zahlen. Und im Hebräischen kommt es nicht auf die Vokale an, sondern nur auf die Konsonanten. Also Sie können die Konsonanten, die dann Radikale genannt werden, also so Wurzelbuchstaben, unterschiedlich vokalisieren. Also ich gebe jetzt ein Beispiel, damit Sie es verstehen. Das kann also zum Beispiel heißen Duvot oder Divat. Also Sie haben diese drei Radikale, die sind das D, das V und das D. Und die werden unterschiedlich mit Vokalen bestückt. Und Sie müssen diese Radikale immer erkennen im Hebräischen. Wir hätten dann also mit dem D, das ist im Hebräischen und im Deutschen das Gleiche, das Dalet, den Buchstaben 4, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Und dann geht's weiter, He, Waf, Sein, das ist das hebräische Alphabet. Und das, was bei uns das V ist, das ist im Hebräischen das Waf. Also hätten wir dann, wenn wir die Radikale hernehmen, die Konsonanten D, das 4, Waf, 6 und am Schluss wieder 4, 4, 6, 4. Und das addiert, gibt die 14. Das heißt, König David ist tatsächlich der Schlüssel zum Verständnis für den Stammbaum von Jesus Christus. In diesem Stammbaum, da ist auch viel darüber diskutiert und gesprochen worden, sind 4 Frauen eingefügt. Tamar, Rahab, Ruth, die Frau des Uriah, alle sind durch die Bank hindurch schlecht beleumundet, haben einiges, ja, teilweise sich zu Schulden kommen lassen. Aber der Papst legt zu Recht dar, dass es nicht oft die Tatsache, dass sie Sünderinnen sind, ankommt, dass sie in den Stammbaum Aufnahme gefunden haben, dann hätte man von den Männern fast gar keinen mehr drin lassen können, sondern dass sie heidnischen Ursprungs sind. Das heißt, die Missio ad Gentes, die Sendung des Christentums zur Welt hin, wird schon im Stammbaum Jesu Christi deutlich. Und dann kommt aber wirklich etwas ganz Wichtiges, wenn Sie das schon mal gehört haben, es wird ja relativ selten in der Lesung verwendet, aber das geht endlos dahin, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den, schwierige Namen, wirklich Zungenbrechernamen, Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte, zeugte, dann fällt richtig auf, dass am Schluss ein Bruch drin ist. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, aus der Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Plötzlich hört diese Zeugungsreihe auf. In der anschließenden Geschichte von der Geburt Jesus sagt uns Matthäus, dass Josef nicht der Vater Jesu ist und dass er Maria des vermeintlichen Ehebruchs wegen entlassen wollte. Der Engel sagt ihm, Matthäus 1,20, was in Maria geworden ist, stammt vom Heiligen Geist. Der Papst, so biegt der letzte Satz den ganzen Stammbaum um. Maria ist ein neuer Anfang. Ihr Kind stammt von keinem Mann, sondern ist Neuschöpfung, ist geworden durch den Heiligen Geist. Trotzdem bleibt der Stammbaum wichtig. Man könnte ja sagen, na, können wir uns so den ganzen Stammbaum schenken, wenn jetzt da die Geistzeugung stattfindet. Josef ist der rechtliche Vater Jesu. Durch ihn gehört er dem Recht nach rechtlich zur Sippe Davids. Das ist auch durch Adoption möglich. Und dennoch kommt er von anderswo her, von oben, von Gott selbst. Also wir haben wieder diesen doppelten Ursprung sozusagen. Auf der einen Seite Sohn Gottes, auf der anderen Seite Sohn von Menschen, Hyos tu Anthropou, wie es im Griechischen heißt. Seine Herkunft ist letztlich Geheimnis. Nur Gott ist im eigentlichen Sinn sein Vater. Der Stammbaum der Männer hat sein weltgeschichtliches Gewicht. Und dennoch ist es am Ende Maria, die demütige Jungfrau aus Nazareth, in der ein neuer Anfang geschieht, das Menschsein neu beginnt. Dann geht's weiter mit dem Stammbaum nach Lukas. Das kann natürlich der Papst hier an dieser Stelle nicht auslassen. Das sind natürlich gravierende Unterschiede zu dem von Matthäus. Denn Lukas beginnt nicht mit dem Stammbaum sein Evangelium, sondern zu Beginn des öffentlichen Auftretens. Außerdem fällt auf, dass nur in wenigen Namen die Stammbäume übereinstimmen. Nicht einmal der Name von Josefs Vater ist diesen Stammbäumen gemeinsam. Wie soll man das erklären? Abgesehen von Elementen, die dem Alten Testament entnommen sind, haben beide Autoren mit Überlieferungen gearbeitet, deren Quellen wir nicht rekonstruieren können. Es scheint mir schlicht überflüssig, Hypothesen darüber aufzustellen. Beiden Evangelisten kommt es nicht auf die einzelnen Namen an, sondern auf die symbolische Struktur, in der sich der Ort Jesu in der Geschichte darstellt, nämlich auf sein Verwobensein in die geschichtlichen Wege der Verheißung sowie auf den Neubeginn, der paradoxerweise zugleich mit der Kontinuität von Gottes geschichtlichem Handeln seine Herkunft kennzeichnet, also Neubeginn und trotzdem Kontinuität. Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht darin, dass Lukas nicht wie Matthäus von den Anfängen, von der Wurzel bis zur Gegenwart, zum Wipfel des Baumes aufsteigt, der Stammbaum von Matthäus endet ja mit Jesus, sondern umgekehrt vom Wipfel Jesus her zu den Wurzeln absteigt, um freilich am Schluss zu zeigen, dass die letzte Wurzel nicht in der Tiefe, sondern in der Höhe ist. Gott, er steht am Beginn des Menschseins. Enosch kam von Seth, Seth von Adam, Adam von Gott. Gemeinsam ist Matthäus und Lukas, dass der Stammbaum bei Josef abbricht und umbricht. Er zitiert dann Lukas, Jesus war, als er anfing, ungefähr 30 Jahre alt und wurde als Sohn Josefs angesehen. Rechtlich galt er als Sohn Josefs, sagt uns Lukas. Was Jesu wirkliche Herkunft war, hatte er zuvor schon in den beiden ersten Kapiteln seines Evangeliums geschildert. Während Matthäus seinen Stammbaum mit 3,14er Reihen eine klare theologisch-symbolische Struktur gibt, stellt Lukas seine 76 Namen ohne äußerlich erkennbare Gliederung hin. Dennoch ist auch hier eine symbolische Struktur der Geschichtszeit erkennbar. Der Stammbaum enthält 11 mal 7 Glieder. Lukas hat vielleicht das apokalyptische Schema gekannt, das die Weltgeschichte in 12 Teile gliedert und am Ende aus 11 mal 7 Generationen besteht. So wird hier ganz unauffällig angedeutet, dass mit Jesus die Fülle der Zeiten gekommen ist, dass mit ihm die entscheidende Stunde der Weltgeschichte anbricht. Also nicht mit dem Maya-Kalender, jetzt nach der große Crash kommt der große Umbruch, die Fülle der Zeit, sondern die Fülle der Zeit, das ist ja ein Ausdruck, der bei Markus auch vorkommt, die Fülle der Zeit ist erreicht, die Zeit ist erfüllt, sagt Christus, und die ist auch vom Stammbaum scheinbar her erreicht. Er ist der neue Adam, der wieder von Gott stammt, radikaler als der erste, nicht nur von Gott angehaucht, sondern wirklich Sohn. Wenn bei Matthäus die Davidsverheißung die symbolische Zeitstruktur prägt, so will Lukas, indem er bis zu Adam zurückgeht, zeigen, dass in Jesus die Menschheit neu beginnt. Der Stammbaum ist Ausdruck einer Verheißung, welche die ganze Menschheit betrifft. Soweit der Papst mit seinen Äußerungen zum Stammbaum. Das werden wir dann in den nächsten Tagen abschließen und dann wird es wirklich richtig interessant, die Geburt Johannes des Täufers und die Geburt Jesu Christi. Ich habe das Buch schon fast ganz durchgelesen und kann Ihnen sagen, dass der Papst keine Frage der Gegenwart auslässt und die sind nämlich sehr dornenreich, gerade in der Kindheitsgeschichte. Er zitiert auch meinen Lehrer Rudolf Kilian, der bahnbrechend gearbeitet hat zu Jesaja 7,14. Er hat damals in Augsburg Altes Testament gelehrt und bringt eine ganze Seite von seinen Ausführungen. Ich freue mich, dass ich das damals in Augsburg auch live miterleben durfte. Also Sie merken, wir sind doch immer wieder auch von unseren Lehrern geprägt und wir dürfen das, was wir gelernt haben, weitergeben. Es segne, heile, schütze und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.